Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also, viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Yes, okay. Und wir werden heute nicht mehr weiter über Vision sprechen, wobei das auch zusammenhängt, sondern wir werden heute jetzt weitergehen thematisch weitergehen. Und zwar werden wir uns weiter mit dem Thema Apostelgeschichte auseinandersetzen und werden in der Apostelgeschichte dem Narrativ des Obergemachs folgend weiterarbeiten. Wir sind ja sozusagen bei Pfingsten stehen geblieben und ich möchte ganz gerne auch nochmal bei Apostelgeschichte 2 heute stehen bleiben. Ich weiß noch nicht, ich will es auch gar nicht zu Ende denken, ob wir die gesamte Apostelgeschichte Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt durcharbeiten werden. Das werden wir mal sehen. Aber zumindest, wir haben ja immer gesagt, wir wollen uns mit dem Thema Gemeinde auseinandersetzen und auch Gemeinde nochmal versuchen, nochmal ein Stück weit neu zu denken und echt Gott einfach da reinreden lassen. Deswegen ist es total wichtig, auch gerade in der Apostelgeschichte zu beginnen. Das werden wir jetzt weiterführen. Und genau, gucken mal, wie weit wir kommen. Genau, also darum soll es heute gehen. Und ihr werdet sehen, wir werden bei Apostelgeschichte 2 weitermachen. Und ich würde gerne nochmal kurz beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen da bist und dass du reden möchtest. Herr, das ist das Wichtigste. Jesus, wir wollen nicht auf meine Worte hören, sondern wir wollen wirklich auf dein Wort hören. Und ich bete, dass du einfach heute Morgen sprichst. Herr, das ist das, worauf es ankommt, Herr. Auch in dieser Zeit, wo wir im Verborgenen unterwegs sind, einer großen Vision Raum geben in unserem Herz, in unserem Leben, die, wie wir glauben, von dir kommt. Jesus, wir wollen uns Schritt für Schritt hier im Verborgenen, Herr, ja, auf dich zubewegen, von dir hören, verändert werden. Herr, dass du uns benutzen kannst, jeden Einzelnen von uns, Herr, in dieser Vision. Jeden Einzelnen von uns zubereiten kannst, Herr, für diese Vision und für das, was du dir vorgenommen hast zu tun mit uns. Und so danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, und bete, dass du das Wort einfach heute Morgen nimmst und mit deinem Geist anreicherst und füllst. In Jesu Namen. Amen. Okay, also, ihr Lieben, lass uns nochmal Pfingsten ein Stück weit angucken. Und wisst ihr, wir haben ja bei Anpfingsten selbst auch über die Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen und auch immer wieder darüber geredet, das gibt irgendwie so ein krasses Vorher und Nachher bei Pfingsten, bei den Jüngern. Ja, die Jünger, die waren schon Jünger, die waren schon Nachfolger Jesu und waren mit Jesus unterwegs. Die haben schon ihr Leben teilweise aufgegeben, ihren Job hinter sich gelassen, ihre Ersparnisse investiert, die haben wirklich einen Preis bezahlt und sind mit Jesus 3 Jahre lang durchs Land gezogen. Aber wenn man sich so bis Pfingsten ihren persönlichen Dienst anguckt, also den Dienst der Jünger, dann kann man nur sagen, okay, irgendwie fehlt es diesen Jungs an Durchschlagskraft. Und selbst nach der Auferstehung Jesu, wo man meinen könnte, wow, sie haben verstanden oder gesehen, hey, Jesus ist wirklich Gott, das schwingt da drin mit. Er ist der Auferstandene. Und wir haben von Thomas gesprochen. Thomas, der seine Hände in die Wunden reingelegt hat. Alles in der Zeit vor Pfingsten, ja, wo man denken könnte, wow, das müsste doch eigentlich zu einer Überzeugung führen, die so groß ist, dass sie dann aus dieser Überzeugung oder dieser Überzeugung folgend wirklich in die Welt gehen und dann den Auftrag, den sie auch schon als Jünger hatten, also in der Zeit mit Jesus, einfach diesen Auftrag umzusetzen. Aber das haben sie nicht gemacht. Und Jesus hat auch gesagt, wartet bis das fehlende Teil euer Leben und euren Dienst anreichert. Und das ist der Heilige Geist. Ja, das ist, ich würde es mal nennen, das ist geisterfüllte Jüngerschaft. Sehr, sehr kanaanäisch ausgedrückt, Christianese, wie man im Englischen sagt. Ich mag das lieber. Aber geisterfüllte Jüngerschaft, das ist das, was gefehlt hat in den letzten 3 Jahren. Wisst ihr, der Heilige Geist, nur ganz kurz umrissen, was tut der Heilige Geist in unserem Leben? Warum ist der Heilige Geist derjenige, der den Unterschied macht in unserer Jüngerschaft? Für mich sind es 2 Aspekte, die da drin mitschwingen. Das eine ist, der Heilige Geist gibt uns die Kraft Gottes, die Dynamiskraft, die Dynamitkraft Gottes, die schöpferische Kraft Gottes selbst, um den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, umzusetzen. Und auf der anderen Seite, die zweite Sache ist, das ist eine Kraft, du wirst ausgerüstet mit der gotteigenen Kraft, um den Auftrag auszuführen, den Jesus uns gegeben hat, dir gegeben hat. Und der zweite Aspekt, den der Heilige Geist tut in unserem Leben, und den finde ich ist ein oftmals, weil wir gucken so sehr auf die Kraftwirkung, aber das ist für mich ein total wichtiger Aspekt. Und das ist der Aspekt, dass der Heilige Geist uns Heilsgewissheit gibt. Er macht auch noch viele andere Dinge in unserem Leben. Ja, wir wissen, er erinnert uns an die Worte Jesu. Er überführt uns und die Welt von Sünde. Wir wissen vieles darüber. Aber ich glaube, einer dieser Hauptelemente, die Paulus auch anführt, ist, dass der Heilige Geist deinem Geist Zeugnis gibt, dass du Sohn oder Tochter Gottes bist. Römer 8, 15, Galater 4, 6. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese beiden Elemente, diese Kraft, die Jesus verheißen hat, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft haben, um Zeugen zu sein. Zusammengenommen mit dem Aspekt der Heilsgewissheit, dieses Aspekt ist, du bist Sohn, du bist Tochter, du gehörst zu mir, du bist in die Familie des himmlischen Vaters hineingeboren. Diese beiden Aspekte zusammen führen dazu, dass wir effektive Zeugen sind. Und das ist, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, geht nach Jerusalem und wartet und ihr werdet Kraft empfangen, damit ihr effektive Zeugen seid. Wovon Zeugen? Davon Zeugen, dass Jesus auferstanden ist, aber auch davon Zeugen, dass er unsere Schuld vergeben hat, davon Zeugen, dass er den Preis bezahlt hat, davon Zeugen, dass er zu Rechten Gottes ist, davon Zeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist, wisst ihr, das ist für mich die Dynamik, die im Heiligen Geist, in der Taufe im Heiligen Geist mitschwingt. Und ich erinnere mich an eine Predigt meines Patenonkels, vor vielen, vielen Jahren war das. Der Wolf Rummler heißt er. Und der hat gepredigt und ich weiß nicht, ob er über die Taufe im Heiligen Geist gepredigt hat, aber ich erinnere mich noch daran, weil ich war damals irgendwie, das hat mich echt berührt. Also auch wenn ich es damals vielleicht nicht so gezeigt habe, aber er hat, ich weiß ja auch nicht mehr, wie der Titel der Predigt hieß, aber wisst ihr was? Dieses Bild, das verdeutlicht das so sehr für mich. Er hat davon gesprochen, was passiert, wenn der Glaube von hier ins Herz rutscht. Vom Kopf ins Herz. Und ich finde, das ist so ein einfaches Bild für das, was vielleicht bei den Jüngern, vielleicht in der Taufe des Heiligen Geistes, was da passiert. Ja, du kannst von vielem überzeugt sein, kognitiv. Dir kann vieles sehr klar sein, du kannst vieles erklären können, aber diese Überzeugung, und das hat ganz viel mit, ne, der Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Sohn Gottes bist. Und der Kraft Gottes, wobei das nicht so mehr von im Außen ist, ja, aber dieser Aspekt, der Heilsgewissheit, du bist Sohn Gottes, das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist auf einmal diese 30 Zentimeter deinen Glauben hier runterrutschen lässt. Und das Ganze ins Herz rutscht. Und Wolf Rummler damals, der hat Tränen geweint, während er predigte. Ich weiß es noch ganz genau. Als er davon gesprochen hat, wie das war bei ihm, als der Glaube vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Und das hat mich echt berührt. Ich denke da bis heute manchmal dran. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist so ungefähr, mit anderen Worten ausgedrückt, was den Jüngern passiert ist. Was immer wieder Menschen durch die Geschichte hindurch passiert ist. Wenn der Glaube ins Herz rutscht, wenn der Heilige Geist uns berührt uns aufschlüsselt, wer der Vater ist, dass wir wirklich geliebte Kinder sind und gleichzeitig diese Kraft kommt, ihr Lieben, dann sind wir effektive Zeugen. Dann sind wir effektive Zeugen. Ich möchte als Kerntext einmal diesen ganz bekannten Text aus Apostelgeschichte 2 mit uns einmal lesen und anschauen, weil achtet mal darauf, was da passiert. Habt die Geschichte vor Augen der Jünger, ja, die im Upper Room, die 3 Jahre mit Jesus waren, die dann die Auferstehung erlebt haben, die dann von Jesus die Verheißung des Heiligen Geistes bekommen haben und den Auftrag bekommen haben, im Upper Room zu warten. Und dann kommt Pfingsten und das Brausen erfüllt das Haus. Und die Jünger plus alle anderen, die anwesend sind, möglicherweise 120, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Aber alle, die in diesem Haus sind, die durchgehalten haben, diese Zeit von Himmelfahrt bis Pfingsten und die dort gebetet haben, die haben einfach etwas erlebt, was unfassbar ist, ja, wovon ich gerade gesprochen habe. Und das äußerte sich sofort. Es war sofort, nicht nur an den Feuerzungen auf dem Kopf, es war sofort sichtbar. Was ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit mit Gott darstellt. Und darüber möchte ich kurz sprechen. Okay, ich lese einmal aus Apostelgeschichte 2, die Verse 4 bis 16 und 34 bis 37. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Jetzt kommt's. Und das macht markiert, ihr Lieben, habt das im Kopf, das markiert einen Unterschied, ja, zu der Zeit vor der Taufe im Heiligen Geist. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, und dann fängt Petrus an zu predigen und auszulegen, was passiert. Und jetzt lesen wir von Vers 34 an weiter, nach dieser mutigen Predigt von Petrus. Jetzt, sein Ende ist folgendes. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren, und deshalb meint er auch nicht aus sich selbst, wenn er sagt, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Es besteht also kein Zweifel daran. Und ganz Israel soll wissen, jetzt kommt's, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Bis dahin erstmal. Jetzt habt diese Jünger vor Augen, die aus Angst vor den Juden im verschlossenen Zimmer saßen, die dann im Upper Room saßen, ja, und dann kommen 3000 zusammen, vielleicht kleckerweise, immer mehr. Und diese sich fürchtenden Jünger stehen alle auf, alle. Ich liebe das, dieser Satz. Da erhob sich Petrus mit den anderen Aposteln und rief der Menge zu. Weißt du, was für ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie Petrus und die anderen Jünger mit der Öffentlichkeit interagieren. Und dann seine Worte: Es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll es wissen. Gott hat diesen Jesus, und jetzt zeigt er mit dem Finger auf die 3000, den ihr gekreuzigt habt. Ihr seid diejenigen gewesen, die angestachelt worden sind von den Pharisäern damals vor Pontius Pilatus. Und ihr habt alle gerufen, das schwang darin mit. Ihr alle habt gerufen ans Kreuz mit ihnen und gib uns Barabbas frei. Diesen, den ihr gekreuzigt habt, ja, sagt Petrus, dieser wurde von Gott zum Herrn und Retter gemacht. Was für ein Mut in dieser Aussage, oder nicht? Was für eine Konfrontation. Und jetzt ist das Ergebnis, das Wichtigste. Als die Leute das hörten, weil, weißt du, sie hätten auch Steine aufheben können und hätten sie steinigen können, ja? Oder hätten sie nehmen können und hätten sie vor das Gericht zerren können. Aber im Umkehrschluss, der Heilige Geist wirkt in diesen Worten, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und die Reaktion ist: Brüder, was sollen wir tun? Weil Petrus in Kraft und Überzeugung voller Heiligen Geist predigt, ja, ist dieser Bericht von Lukas in Apostelgeschichte 2, der markiert ein neues Zeitalter. Der markiert irgendwie eine neue Ära in der Nachfolge dieser Jünger. Und das wird deutlich daran, wie die Jünger agieren und wie die Menge darauf reagiert. Und ganz ehrlich, im Herz bewegte Menschen, 3000, das ist doch ein deutliches Zeichen für ein echtes Vorher und Nachher im Dienst der Jünger. Und wisst ihr, das ist, was wir uns wünschen. Wenn du mit Leuten redest, wenn du für deine VIPs betest, ja, dass dein Gebet so ist und dass deine Beziehung, wenn du mit ihnen redest und wenn du den Mut zusammennimmst, das Evangelium zu predigen, dass die Reaktion der Leute so ist. Leute, meine Überzeugung ist, deswegen, das liegt da auch hinter und ich wachse da drin selber, meine Überzeugung ist wirklich, das Evangelium Leuten zu predigen, in Klarheit, weißt du, und es fordert super viel Mut, aber ich gehe davon aus, dass das das polarisiert, weißt du, und im Herz bewegte Menschen, das heißt manchmal, dass Leute darauf einsteigen und sagen, wow, ich will mehr davon, und es heißt auf der anderen Seite auch bei manchen, oh, ich will davon nichts wissen. Oder, wisst ihr, aber es scheidet immer ein Stück weit auseinander. Und das ist das, was passiert. Und wisst ihr, am letzten Sonntag habe ich davon gesprochen, habe gesagt, die zentrale Aufgabe der Gemeinde, der allgemein gesprochen, unserer Gemeinde und jeder anderen Gemeinde, die zentrale Aufgabe, ja, ist nicht primär Evangelisation, ist nicht soziale Arbeit, das ist nicht Lobpreis, wenn auch das, was ich sagen werde, zu Lobpreis führt, aber es ist auch nicht Gebet, wobei das auch dazu gehört und alle anderen Aspekte auch. Setz ein, was immer du willst. Ihr Lieben, die Gemeinde der Apostelgeschichte, die war durchdrungen von diesem Auftrag Jesu, den er selber den Jüngern gegeben hat. Und zwar, also vielleicht manche Aspekte waren noch nicht ganz so vorhanden, zum Beispiel der Gehen-Aspekt, der dauerte noch ein bisschen. Ja? Aber die Gemeinde war durchdrungen von dem Auftrag, den Jesus den Jüngern selbst gegeben hat. Und zwar, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dieser Aspekt in Apostelgeschichte 2, das, was wie Petrus predigt, wie das in Kraft passiert, wie er selber vom Geist erfüllt und überzeugt ist und dann in der Art und Weise predigt, wie sein Leben selber davon ergriffen ist. Ihr Lieben, das ist genau, was der Auftrag der Gemeinde ist. Und die Reaktion siehst du dann anhand der Zuhörer. Wisst ihr, der Kernauftrag der Gemeinde hat genau damit zu tun, Menschen zu Jüngern zu machen. Am Ende des Tages ist das Warum der Kirche Jesu. Wir können so schnell andere Dinge da einsetzen oder andere Schwerpunkte setzen und so weiter oder Programme schreiben, die irgendwie auch nett sind. Aber wenn wir diesen Auftrag nicht tun, und ich glaube, die Apostelgeschichte wird uns daran erinnern, dass das der Kernauftrag ist, auch wenn wir da durchgehen. Wisst ihr, wenn wir das von Anfang an jetzt schon so prägen und so leben als Kirche im Upper Room, ihr Lieben, das ist wirklich unser Wunsch. Das ist wirklich unser Wunsch, dass wir im Innen und im Verborgenen jetzt schon so leben, Menschen zu Jüngern machen, selber in Jüngerschaft leben. Ihr Lieben, Jüngerschaft bedeutet zu lernen, wie man im Königreich Gottes jetzt lebt und andere Menschen damit hineinzunehmen. Ich glaube, es ist die allerhöchste Aufgabe, die ein Mensch im Leben haben kann. Selber so zu leben, in Beziehung mit Gott und andere Menschen dort mit hineinzunehmen. Und das ist, was wir als Kirche machen sollten, was die Gemeinde der Apostelgeschichte gemacht hat. Und das beginnt dort in Apostelgeschichte 2 in Kraft. Und es führt dazu, dass die Leute in einer tiefen Herzensreaktion darauf reagieren. Ich möchte noch ein bisschen weiter darüber reden. Warum ist Jüngerschaft der Kernauftrag der Gemeinde? Und ich möchte ganz gerne, ich habe so viel darüber nachgedacht schon in den letzten Jahren, ob man ein anderes Wort für Jüngerschaft finden kann, weil das ist wirklich so ein bisschen old-fashioned. Und dann gibt es im Englischen, sagen viele Gemeinden jetzt Apprenticeship, das ist so Auszubildender, oder man sagt, wir sind Nachfolger Jesu, das funktioniert für mich noch ganz gut. Aber irgendwie am Ende des Tages ist das ein biblisches Wort, Jünger Jesu zu sein. Und deswegen ist die Frage, was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Und für mich die allereinfachste Definition, das, was die Jünger selbst erlebt haben und was dann an Pfingsten sich in die Tiefe auch ausgeweitet hat, als sie andere Menschen in die Jüngerschaft gerufen haben, ist folgendes. Die einfachste Definition. Ein Jünger Jesu, der folgt Jesus nach. Ganz einfach. Jesus hat dich in die Nachfolge gerufen, wie er die Jünger in die Nachfolge gerufen hat. Du hast das alte Leben ohne Gott hinter dir gelassen. Ja, die Jünger sind vom Fischer zum Menschenfischer geworden. Du hast einen echten Herrschaftswechsel hingelegt. Jesus sitzt auf dem Thron deines Lebens und nicht mehr du selbst oder andere Menschen oder andere Dinge oder andere Sachen. Und du folgst diesem Jesus nach. Er hat ein neues Leben in dir geschaffen. Und durch Glaube entwickelt sich dieses Leben mehr und mehr von innen nach außen in deinem Leben. Und das führt dazu, das ist der zweite Punkt. Also du folgst Jesus nach. Das ist der erste Punkt eines Jüngers. Der zweite Punkt ist, was daraus folgt. Du wirst Jesus ähnlicher. Ein Jünger wird ein Stück weit so wie sein Meister. Und das geschieht nicht durch Werke oder dadurch, dass du dich besonders anstrengst oder dass du besonders toll bist oder dass du besonders die Disziplin an den Tag legst, sondern dass du dem Wort Gottes Raum gibst in deinem Leben. Und wer ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist Jesus Christus selbst. Ja, und dadurch wird Stück für Stück dein Leben geprägt von Jesus selbst und seinem Leben und seinem Vorbild ähnlicher. Und der dritte Aspekt eines Jüngers ist, du nimmst andere Menschen dort mit hinein und nimmst sie damit hin, wo du bist mit Jesus. Und bist in der Lage, darüber zu sprechen und bist sprachfähig darüber. Ja? Und das kann nur jemand tun, und jetzt kommt der Punkt, das ist sehr basic, aber weißt du, das ist ganz wichtig. Das kann nur jemand tun, der selber in der Nachfolge steht. Du kannst nicht jemanden dahin mitnehmen, wo du nicht selber bist. Verstehst du? Ey, wenn Jesus sagt, wir sollen die Völker zu Jüngern machen, ja, dann heißt es nicht nur, die Völker zu einem Bekehrungsgebet zu führen, sondern als Gemeinde diesen umfassenden Auftrag auszuführen, sie wirklich in die echte Nachfolge im Leben im Königreich mitzunehmen, ihnen die Werte des Lebens im Königreich mitzugeben, ihnen zu zeigen, wie die Dynamiken des Königreichs funktionieren, ihnen zu leben, was zu zeigen, zu lehren, was Leben aus Glauben bedeutet, ihnen zu zeigen und so weiter. Und wisst ihr was, deswegen brauchen wir gar keine anderen Aufgaben mehr von Gemeinde, weil das ist, was Kirche ist. Punkt. Das ist, was Kirche macht. Wir folgen Jesus, wir werden verändert durch den Glauben und durch den Heiligen Geist und wir nehmen andere mit dahin. So einfach ist das. Und wisst ihr was? Ich habe davon letzten Sonntag ja auch schon gesprochen, ich möchte es nochmal wiederholen. Das ist für mich einfach sehr deutlich gerade, weil weißt du was? Wir reden da unten mit diesen Leuten, die ich gerade auch, die du da hier überall sehen kannst, hier in unserem Umfeld. Und wisst ihr was? ihr Lieben, was sagst du einem 54-Jährigen, ich wiederhole mich, was sagst du einem 54-Jährigen, der sein Leben in den Sand gesetzt hat? Und jedes Mal, wenn du ihn fragst, wie es ihm geht, er anfängt zu weinen, weil er sagt, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben mehr anfangen soll. Wie füllen wir den Satz aus, Gott hat einen Plan für dein Leben? Was bedeutet das wirklich? Das ist eine christliche Floskel, die wir manchmal Menschen einfach an den Kopf knallen. Sagen, ja, Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Aber was bedeutet das? Ganz ehrlich, soll ich euch sagen, was es bedeutet? Es bedeutet nicht, dass du in erster Linie ein gutes Leben hast, gesegnet wirst, einen Job bekommst, materiell gesegnet wirst, dass du gesund wirst am Körper, Leib und Seele. Wisst ihr was? Ein Plan für dein, der Plan Gottes für unser Leben ist, dass wir ihm nachfolgen. Der Plan Gottes ist, dass wir zu der Person werden, die wir eigentlich wirklich sind. Der Plan Gottes ist, dass wir die neue Kreatur, die Gott durch den Glauben in uns geschaffen hat, dass die nach außen tritt, mehr und mehr. Und der Plan Gottes ist, dass wir andere Menschen dort mit hineinnehmen. Und wisst ihr, das ist, wenn ich sehe diesen einen Mann vor Augen oder auch mehrere vor Augen, und wisst ihr was, ich freue mich schon auf den Moment, wenn er wirklich vollends versteht, dass Gott wirklich einen Plan für sein Leben hat jetzt. Dass diese Nachricht das Potenzial hat, sein ganzes Leben zu verändern. Und er wirklich in diese Bestimmung hineintritt, die Gott von Anfang an für sein Leben hatte. Im Einklang und in Beziehung mit Gott zu leben. Und dann, was das für jemanden, der kirchenfern ist, bedeutet, wow, und jetzt möchte Gott als Partner mit mir zusammen andere Menschen dort mit hineinnehmen. Ich darf diese Botschaft weitertragen. Ich glaube, Paulus, er war tief überführt davon, dass er wirklich mit Gott zusammen partnert. Und das hat ihn tiefgehend berührt. Was für ein Privileg. Und ich glaube, wenn wir dahin zurückkommen, dann, es bedeutet uns alles, dass wir wirklich mit Jesus, dass wir Jünger Jesu sind und dass wir andere mit dorthin nehmen, das macht einfach den kompletten Unterschied. Und ich glaube, dass das, weißt du, und dann aus dem allen, ihr wisst das selber, aus dieser Jüngerschaft folgt dann alles. Ja, da folgt auch, dass Gott uns unser Leben wiederherstellen kann, dass er uns heilt und so weiter. Wie krass ist das, wenn diese Gesellschaft, und das sind ja nicht nur diese kaputten Menschen da draußen, deren Leben so kaputt ist. Ich habe die da gerade draußen beim Lobpreis beobachtet, noch ein bisschen für die gebetet. Die sitzen da und trinken jetzt schon, dann gehen sie zur Methadonstelle, sind so gefangen. Und wisst ihr, was ich dachte gerade so? Ganz ehrlich, das ist nur eine sichtbare Gefangenschaft. Wenn du in diese ganzen, die Menschen an deinem Umfeld denkst, weißt du, die Menschen in den Wohnungen hier, die Familien, weißt du, oder wer auch immer, jeder Mensch ist gefangen ohne Gott. In dem Verfolgen, weißt du, die gehen zwar täglich zur Methadonstelle, um ihr Methadon zu bekommen, ist so sichtbar. Aber wer ist gefangen hier drin von den Menschen da draußen? Gefangen in Pornografie oder gefangen in Profilierungssucht, gefangen darin zu wissen, dass man wertvoll ist und seine ganzen Handlungen darauf auszurichten, zu sagen, oh, ich muss unbedingt wissen, dass ich wertvoll bin, weil Menschen mich anerkennen müssen und sich zigtausendmal ihre Profile checken. Was auch immer, setz ein, was du willst. Das ist nur eine sichtbare Gefangenschaft. Aber am Ende des Tages sind alle Menschen ein Stück weit gefangen. Und wisst ihr, deswegen ist die gute Nachricht, dass die Hauptaufgabe der Gemeinde Jüngerschaft ist, genau eine Befreiung daraus. Und ein wirklich neues Leben, ein Vordringen zu wirklicher Freiheit. Und wenn wir das neu ergreifen für dich, wenn jeder von uns das neu ergreift, boah, und davon inspiriert wird und sagt, wow, das Leben mit Jesus ist einfach so begeisternd. Es ist wirklich echtes Leben. Und wir haben das Privileg, andere dort mit hinzunehmen, in echte Freiheit hineinzuführen. Leute, das ist, was die Gesellschaft verändern wird. Das ist, was Altona verändern wird. Das ist, was Neumünster verändern wird. Das ist, was Großenaspe oder St. Peter-Ording oder Hamburg an sich oder Kaltenkirchen oder Henschel-Ulzburg oder Norderstedt, das ist, was es verändern wird. Nicht soziale Arbeit oder irgendwas anderes. Ja? Und deswegen ist unsere Aufgabe Jüngerschaft. Und das beginnt bei dir, weil nur ein Jünger kann einen anderen Menschen zu einem Jünger machen. Niemand wird deinen Worten glauben, wenn du nicht selber damit da drin und in der Art und Weise unterwegs bist. Und das ist das, was bei den Jüngern passiert ist. erfüllt vom Heiligen Geist. So gut. Okay, lass uns zu 1. Mose 1 gehen und noch ein kurzes biblisches Narrativ machen über dieses, oder ein kurzes biblischen Zusammenhang aufzeigen, weil Jesus hat nicht das Konzept von Jüngerschaft selber erfunden. Er hat das Konzept von geisterfüllter Jüngerschaft, das ist kein neutestamentliches Ding, was irgendwie mit Jesus und den 12 Jüngern überhaupt erst ins Leben gerufen wurde, sondern ich möchte euch zeigen, dass das der Plan Gottes war von Anfang an. Und deswegen auch dadurch, ich glaube, dass das Glauben freisetzen wird in uns, zu sagen, wow, wir treten wirklich in diese Bestimmung hinein, die Gott eigentlich von Anfang an gehabt hat. Ich lese einmal vor aus 1. Mose 1, Abvers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, der uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Seid fruchtbar und mehret euch. Das ist, nehmt die Erde in Besitz. Ihr sollt Macht haben und so weiter. Geht hin. Und wisst ihr was, das Ganze als Ebenbild, das war der ursprüngliche Plan. So sind wir gemacht, so sind du und ich gemacht, die Erde zum Untertan zu machen. In der Gegenwart Gottes, in Beziehung zu Gott. Und dann in Perfektion, in perfekter Beziehung, intimster Beziehung zueinander. Als Volk Gottes auf der Erde, als seine Kinder, im wahrsten Sinne des Wortes, damals im Garten Eden. Und dann, wisst ihr, kam der Sündenfall, es kam alles anders. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten. Weil das, dieser Plan, den er von Anfang gehabt hat, den zieht er durch. Und 10 Generationen nach der großen Flut tritt Abraham auf den Plan. Beziehungsweise Gott tritt in Abrahams Leben, der ja ein totaler Heide gewesen ist. Beziehungsweise Heide nicht, also er hat anderen Göttern gedient. Und dann spricht Gott nach der Flut, nach dem Gericht, das erste Mal wieder mit Menschen. Und deswegen ist es so bedeutsam, wisst ihr, weil er bringt diesen einen ganz ähnlichen Befehl wie in 1. Mose 1 wieder auf den Plan. Und er sagt in 1. Mose, können wir gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, mitlesen, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, dieses Bundesversprechen mit Abraham, lass uns es einmal lesen. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ja, und es ist so cool zu sehen, wie da Ähnlichkeiten zwischen Genesis 1, 1. Mose 1, 1. Mose 12 und Matthäus 28 sind. Wenn du die drei Bibelstellen nacheinander liest, dann siehst du ganz viele Parallelen. Ja, und du siehst, dass diese Aufgabe, die Jesus den Jüngern gegeben hat, Gottes Plan war von Anfang an mit seinem Bundesvolk. Ja, es ging immer um die ganze Welt, nicht erst nur im Neuen Testament. Ja, und wenn wir uns die mal nebeneinander legen, in allen drei Stellen spricht Jesus davon, geht hin, nehmt in Besitz, nehmt in Besitz. Er sagte zu Abraham, geh in das Land, das ich dir verheißen werde. Ja, das hat was von, hey, wir bleiben nicht, wir sind nicht passiv. Wir sind gesendet in diese Welt hinein. Das ist, glaube ich, der schwerste Aspekt, weil fordert unsere menschliche Natur von Bequemlichkeit und von Komfort und von Gewohnheit total heraus. Aber Gott sagt, von Anfang an sagt er, geht im Glauben. Ich beauftrage dich mit dem größten Auftrag, den, der Mensch jemals haben könnte. Geht. Ja. Und da, ganz häufig, alleine nur mal so jetzt Gemeindelandschaft angucken, die Gemeinde sagt immer nur, hey, kommt zu uns. Kommt zu uns in die Räumlichkeiten. Werdet Teil unserer christlichen Kultur. Passt euch uns an. Kommt hierher. Aber der Auftrag ist eigentlich, geh hin. Geh zu den Menschen. Sei aktiv. Ja, und das sehen wir in all diesen drei Aspekten, drei Bibelstellen. Ich finde es so cool, bei 1. Mose 12, bei Abraham, ja, wie Gott letztendlich zu Abraham sagt, hey, ich will dir viel Gutes tun. Dein Name wird berühmt sein. Andere Menschen werde ich an deinem Segen teilhaben lassen. Oder in der NIV steht drin, also im Englischen, NIV New International Version steht drin, you will be seen as blessed by me, by God. So interessant, ja? Und es ist, für mich, da drin schwingt mit, was Jüngerschaft auch ist. Jüngerschaft bedeutet am Ende des Tages auch, einzutreten in den wahren Segen Gottes. Einzutreten, zu sehen, dass Gott es gut meint mit uns. Dass Gott dich und mich segnen möchte. Dass er uns wahres Leben zeigt, dass wahre Freiheit auf uns wartet. Und das schwingt da drin mit. Genauso auch in 1. Mose 1. Ebenbild sein. Die ganze Welt zu bevölkern, sich zu vermehren, in Besitz zu nehmen. Ihr sollt Macht haben. Ja? All das schwingt mit. Und macht die Völker zu Jüngern. Ich will dich segnen da drin. Dann in 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und wisst ihr, das ist so genial, ne? Dieser Segen, der drückt sich darin aus, dass Gott mit uns ist. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Und ich werde bei euch sein bis an das Ende aller Tage. Ja, Jesus spiegelt 1. Mose 12. Wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Ich bin mit dir und ich sehe dich. Ja, und dann natürlich auch in allen drei Stellen findest du, hey, alle Völker. Es geht nicht nur darum, in dem Auftrag, den Gott dir und mir gibt, nicht nur darum, hier unser Altona zu denken oder deine Nachbarschaft zu denken, so wichtig die auch ist, da beginnt das. Aber Gottes Plan ist ein weltumspannender Plan, ein Königreich, das alle Kulturen und alle Ethnien dieser Welt beinhaltet. Und macht zu Jüngern alle Völker. Ja? 1. Mose 1. Seid fruchtbar und nimmt die ganze Erde in Besitz. Und in 1. Mose 12. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ja, ihr Lieben, was hat Abraham dann in 1. Mose 12 gemacht? Wie ist er diesen? Überleg mal, man könnte ja verstehen, das ist ein Riesenauftrag, den Gott ihm gegeben hat, oder? Das ist ein Riesenauftrag, den Gott dir und mir gibt. Ja? Hey, die ganze Welt zu Jüngern zu machen und so weiter. Was hat Abraham gemacht? Er hat keine Strategiepapiere entworfen. Er hat jetzt auch nicht großen Brainstorming gemacht. Wie kann ich jetzt Segen sein für die Völker? Welche Gaben habe ich? Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Nein, weißt du, was er gemacht hat? Er hat Gott geglaubt. Und er war ihm gehorsam. Er hat auf seinen Glauben hin gehandelt. Das Ziel unseres Handelns ist die Erfüllung der Vision im Glauben. Das schwingt dann auch ein Stück weit drin mit. Er ist Gott bedingungslos nachgefolgt, bis zum Äußersten. Und sein Leben predigt bis heute. Ja, ich finde es echt spannend, ja, wenn die Bibel davon spricht, alle Völker werden gesegnet in Abraham. Er hat ja jetzt nicht irgendwie so ein Community-Segensprogramm aufgestellt oder ähnliches oder hat sich das wirklich irgendwie groß überlegt, sondern weißt du, es ist so sichtbar, dass er einfach Gott gefolgt ist, selber. Ja, er war selber, man könnte es in neutestamentlicher Sprache ausdrücken, er war selber ein Jünger Gottes. Er war ein Jünger Jesu. Und daraus ist alles andere entstanden. Ja, aus Glauben und praktischem Gehorsam. Einfach Stück für Stück, so wie Gott ihn führt. Abraham, geh in das Land, das ich dir verheißen werde. Abraham glaubt und er ging los. Ganz einfach. Ja, was sagt Gott zu dir heute? Hast du ihn schon mal, was ist jetzt gerade bei dir dran? Hast du ihn schon mal gefragt? Was ist jetzt gerade dran in deinem Leben, in deiner Jüngerschaft? Welche Themen setzt der Heilige Geist auf deine Agenda? Vielleicht geht es gar nicht gerade für dich darum, Abraham, wahrscheinlich dieser Satz, ja, und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich kann mir vorstellen, der ist richtig am Horizont für ihn gewesen. Was ganz vorne war, geh fort aus deinem Land. Okay, Gott, ich gehe. Was ist bei dir gerade vorne? Vielleicht sind es nicht gerade die Völker, aber vielleicht ist es ein charakterliches Thema. Vielleicht ist es ein Vertrauensthema. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, was bei dir gerade Thema ist. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Es werden wahrscheinlich nicht alle sein, die der Heilige Geist unterstreicht, aber vielleicht ist es eins. Und du weißt es ganz genau. Bei Abraham war es immer Stück für Stück. Und Gott hat so mit so viel Gnade mit ihm gehandelt. Auch wenn es überhaupt nie perfekt war, wie Abraham ihm nachgefolgt ist. Aber er hat immer dieses eine Thema genommen. Und das hat Stück für Stück Abrahams Sein verändert. Und das predigt bis heute, ihr Lieben. Und ich finde es so cool, am Ende des Tages war es überhaupt nicht Abraham, der dafür gesorgt hat, dass der Segen jetzt für die Nation verfügbar wird, sondern das, was Gott am Anfang bei seiner Berufung, 1. Mose 12, die Versen, die wir gerade gelesen haben, das, was Gott gesagt hat, das hat er auch getan. Und zwar, ich werde dich segnen. Ich will dir Gutes tun. Alle Völker der Erde sollen durch dich, in dir, gesegnet werden. Du wirst wie in der NIV stehen, die Völker werden dich anschauen und die werden sehen, dass du gesegnet bist. Gott ist es, der segnet. Abraham ist es, der geht. Gott ist es, der dich zum Segen setzen will. Die Frage ist, handelst du mit ihm? In dem einen Schritt, den er dir gerade zeigt. Abraham hatte gar nicht so viel mit dem Segen zu tun, ehrlich gesagt. Das Einzige, was er getan hat, er hat sich an diesen Gott geklammert und an seinem Wort festgehalten. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, in diesen einen Predigten über Glauben habe ich gesprochen davon, er hat gesagt, es ist wie ein Anlehnen. Anlehnen an das Wort Gottes. Tust du das in deinem Leben? Wenn Gott dir sagt, geh oder handel mit dem charakterlichen Thema oder handel mit dem oder jenem Thema. Was tust du? Lehnst du dich an das Wort Gottes an und vertraust diesem Wort Gottes? Und dadurch wirst du, so wie Abraham auch, ein zur Schausteller in deiner Jüngerschaft, ein zur Schausteller des Segen Gottes. Und so schreibt der Hebräerbrief in dem Kapitel 11, Verse 8 bis 10 folgendes über Abraham. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Ja, das ist das. Hörst du auf das Wort Gottes? Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Er tat es einfach. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Manchmal müssen wir aufs Wasser gehen. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Ja, das, was Gott schon am Anfang gesagt hat, kam durch. Ich segne, ich bin mit dir. Ja, ich segne, wer dich segnet. Und ich fluche den, der dich flucht. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Der Aufruf und der Segen von und durch Abraham an uns, ja, bis heute ist, lebt wie Abraham durch Glauben. Darin werden alle Völker gesegnet und lebt durch Glauben an den Nachfahren Abrahams, der aus dem Volk, das aus Abraham herausgekommen ist, dass der daraus hervorgekommen ist, Jesus Christus. Und Abraham gibt uns schon das Muster, wie Leben mit Gott funktioniert. Lass uns ein Stückchen vorspulen bis Lukas 4. Ab Vers 14. Das ist Jesus' eigenes Mission Statement. Und er redet da auch über seine eigene Jüngerschaft. Über seine eigene Nachfolge. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus, ihr Lieben, er ruft Menschen die Freiheit Gottes zu. Er proklamiert, im Englischen steht proklamieren, zurufen, ausrufen. Er spricht über die, er predigt über die Güte Gottes, dass Arme die frohe Botschaft empfangen, dass Unterdrückte von Gewalt befreit werden, auch ihre eigene. Ja, und dass Gefangene in die Freiheit geführt werden. Ja, Jesus selbst, er hat proklamiert, er hat gepredigt, genau wie Abraham auch. Ja, sein Leben hat gepredigt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was über unserem Leben auch steht, über unsere Mission auch steht. Wir selber, wir folgen Jesus nach. Wir selber, wir stehen in seiner Nachfolge. Und wir selber, wir treten in den Segen Gottes ein und leben das aus. Und wir rufen anderen Menschen genau das zu, was wir selber erlebt haben, und führen sie dort hinein. Und wisst ihr was? Jetzt könnte man einen Strich drunter machen, sagen, Ende gut, alles gut, das ist unser Auftrag, super, wir gehen hin und verkündigen. Wir bringen nicht den Segen, weil wir sind nicht der Segen, sondern wir verkündigen über den Segensbringer. Und dann wären wir da, wo die Jünger waren, vor Pfingsten. Das könnten sie auch alles gewusst haben. Aber Gott lässt es dabei nicht bestehen, belässt es nicht nur dabei, sondern in Apostelgeschichte 2, der Text, den wir am Anfang gelesen haben, da kommt dieses fehlende Teil. Und deswegen rede ich auch immer gerne über eine neue Ära. Das ist irgendwie, diese Apostelgeschichte 2, Erlebnis von Pfingsten, meint einen kompletten Neuanfang, auch in der Jüngerschaft der Jünger selbst, der Nachfolge der Jünger selbst. Weil ab jetzt nicht nur ein Abraham oder ein Mose oder ein Prophet Jesaja oder Ezekiel oder Daniel oder wer auch immer mit vom Heiligen Geist inspiriert redet, lebt und handelt, und das demonstriert, sondern weil jetzt jeder, alt oder jung, aus welcher Kultur auch immer kommend, ab Apostelgeschichte 10 zumindest, ja, egal woher, jeder vom Geist erfüllt, diesen Auftrag der Jüngerschaft selber ausleben kann und andere mit in dort hineinnehmen kann. Ja, und das gilt für dich und für mich. Jeder von uns hat diesen Auftrag bekommen, selber Jünger zu sein, andere Menschen zu Jüngern zu machen, verändert zu werden in der Kraft Gottes. Und Gott lässt uns nicht alleine, sondern er gibt uns seinen Heiligen Geist, um das in Kraft zu tun. Und ihr Lieben, das ist der Wendepunkt, auf den Jesus hingearbeitet hat. Ich habe gesagt, als wir über Pfingsten gesprochen haben, ja, ist genau derselbe, ist auch ein Wendepunkt. Der Heilige Geist füllt uns. Endlich sind wir wieder in der Gemeinschaft mit Gott. Endlich sind wir da, wo wir am Anfang sein wollten. Aber Gott hat belässt es nicht nur dabei. Er möchte nicht nur in Gemeinschaft und Intimität mit uns leben durch den Heiligen Geist, sondern er möchte, dass wir dazu andere Menschen einladen. Das ist, was das Ziel von geisterfüllter Jüngerschaft ist. Er möchte, dass wir in Kraft, in seiner eigenen Kraft, in seinem Auftrag, in der Vision, die Gott für diese Welt hat, in seiner eigenen Kraft vorangehen. Und er befähigt uns und gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Das ist so der Hammer. Der Auftrag lautet, ihr Lieben, geh, proklamiere. Lebe dein Leben in der Gegenwart Gottes und in der Nachfolge. Und du machst es nicht in deiner eigenen Kraft, sondern komplett in der Kraft Gottes. Das ist, was Kirche ist. Und was es in Apostelgeschichte 2 geboren ist. Und was im Einklang dessen ist, was von Anfang an, von 1. Mose 1 über 1. Mose 12, über das gesamte Alte Testament sich durchzieht. Wo wir als Kirche heute stehen, in der Erfüllung dessen, in einer neuen Zeit, beauftragt, und befähigt vom Heiligen Geist. Beauftragt von Gott und mit die Welt zu Jüngern zu machen und komplett befähigt vom Heiligen Geist. Und die Reaktion ist der Menschen, und sie sind, wenn das so läuft in Kirche, und sie waren in ihrem Herzen bewegt. Was sollen wir tun, Brüder? Ihr Lieben. Und deswegen ist geisterfüllte, nicht nur Jüngerschaft, sondern geisterfüllte Jüngerschaft im Kern, was Kirche eigentlich ist. Meine Frage an uns heute zum Abschluss, an dich und an mich auch ist, wo stehen wir da drin? Habe ich jetzt schon mehrfach auch gefragt, was der Heilige Geist gerade in deinem Leben tut? Bist du damit in Berührung? Weil nur ein Jünger kann jemand anderen auch zu einem Jünger machen. Also das machen wir ja natürlich nicht selbst, habe ich ja gerade gesagt, das machen wir durch Verkündigung und so weiter. Am Ende des Tages wirkt der Geist Gottes durch uns. Aber nur jemand, der wirklich mit Gott unterwegs ist, der kann andere Menschen, der kann diesen Auftrag wahrnehmen. Und deswegen beginnt auch für uns als Kirche im Upper Room das Einsteigen in diesen Auftrag der Jüngerschaft, die Welt zu Jüngern zu machen, damit, dass wir selber so unterwegs sind. Und dann ganz natürlich Stück für Stück erleben, wie das seine Wogen schlägt zu unseren VIPs und darüber hinaus, Stück für Stück für Stück. Okay, dafür möchte ich beten. Okay, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in die Nachfolge gerufen hast und dass du uns nicht da drin alleine lässt, aber dass du uns damit in Berührung bringst mit dem Plan Gottes, des Vaters von Anfang an. Seit Erschaffung dieser Welt träumst du davon, dein Reich zu bauen in den Herzen von Menschen und diese Welt und alle Völker da in diesen Plan mit hineinzunehmen. Und ich danke dir so sehr, dass seit Pfingsten, Herr, dass der Auftrag deiner Gemeinde ist, in Kraft. Und dass du uns nicht alleine lässt da drin und uns da drin uns selbst überlässt, sondern dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass das in unserem Leben wirklich Raum gewinnt. Ich bete jetzt echt so für die Kirche im Upper Room, für jeden, der sich dazu zählt. Ich bete, dass gerade in diesem Sommer, in dieser Phase, dass wir uns echt ausstrecken, dass wir nicht passiv werden, sondern dass wir aktiv sind. Dass wir, so wie diese Stellen sagen, in Jüngerschaft, dass wir gehen hin zu dir. Und dass wir ehrlich sind mit dir, Jesus. Und dass wir erleben, Heiliger Geist, wie du uns Dinge aufzeigst, auf die wir mit Glauben reagieren dürfen. Und ich danke dir so sehr, dass du uns in dieser Phase trainierst, im Verborgenen und zurüstest, in ganz viel Gnade, Herr, um diesen Auftrag als Gemeinschaft ausführen zu können. Und wir bleiben nicht nur bei uns stehen, sondern wir wollen sehen, wie dieser Stadtteil, wie diese Stadt, Herr, wie dieser Norden und wie die Welt durchflutet wird von einer Bewegung der Jüngerschaft, von einer Bewegung der Jünger, von einer Bewegung von echten Nachfolgern von dir und wie diese Welt dort mit hineingenommen wird, Jesus. Herr, das ist, was wirkliche Veränderung bringt. Herr, wir wollen beten, dass das bei uns persönlich anfängt, Herr. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns ganz neu in die Schule nimmst, Jesus. Heute. In Jesu Namen. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.